MENA Watch, der Talk.
Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu dieser Ausgabe des MENA Watch Talks. Wir befinden uns nach wie vor in der Zeit des Krieges im Gazastreifen, ein Krieg, in dem sehr viel auch immer in der Berichterstattung und in der öffentlichen Debatte Begriffe und Termini herumgeistern, die eigentlich aus dem rechtlichen Bereich kommen, aus dem Bereich des Völkerrechts, des humanitären Völkerrechts, des Rechts im Kriege oder Kriegsrechts, wie man früher noch gesagt hätte. Deswegen freut es uns besonders, dass wir heute Robert Kolb zu Gast haben. Robert Kolb ist Professor für Völkerrecht mit einem Schwerpunkt und Expertentum auf den Bereichen humanitäres Völkerrecht, also Recht im bewaffneten Konflikt. Und er wird uns mit Sicherheit alle unsere Fragen und Unklarheiten beseitigen können. Herr Professor Kolb, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen für unser Gespräch.
Ja, ich danke Ihnen. Ich bin kein Spezialist, ich bin eigentlich ein Generalist des Völkerrechts, beschäftige mich allerdings schon seit vielen Jahren noch mit dem Kriegsrecht, in der Tat.
Ja, also nachdem ich hier vorliegen habe, Ihr Buch über die fortgeschrittene Einleitung in internationales humanitäres Völkerrecht, erlaube ich mir, Sie doch Spezialisten zu nennen. Fangen wir vielleicht ganz vorne an. Es ist Krieg zwischen der Hamas und Israel. Der Gazastreifen ist denn rechtlich gesehen, soweit ich das zumindest einschätzen kann, ein etwas seltsames Gebiet. Was ist denn der Gazastreifen gesehen, eigentlich rechtlich gesehen nach dem Völkerrecht?
Im israelisch-palästinensischen Konflikt, bei dem es hier auch nicht hundertprozentig, um den es hier nicht hundertprozentig geht, weil es ja eher ein Konflikt ist zwischen Israel und Hamas. Und Hamas repräsentiert ja nicht die palästinensische Regierung, aber in diesem Konflikt ist eigentlich alles relativ kompliziert. Kurz gesagt ist der Gaza-Streifen gemäß herrschender Meinung ein nach Genfer Konvention besetztes Gebiet, aber nicht nach dem Haager Reglement besetztes Gebiet. Also mit anderen Worten, ist ein etwas besonderes Konstrukt. Es ist besetztes Gebiet, aber nicht im klassischen Sinne. Wir sprechen von funktionaler Besetzung durch Kontrolle der Grenzen und damit wird auch nicht das ganze Besetzungsrecht angestoßen und ist anwendbar, sondern nur diejenigen Bestimmungen, die eben von den Grenzen abhängen, die nicht ohne Grenzübertritte überhaupt angewendet werden können. Also beispielsweise Fragen der humanitären Versorgung der Bevölkerung, die für besetzte Gebiete übrigens auch sehr besonders strikt geregelt sind in Artikel 59 Genfer Konvention 4. Also ein, sagen wir mal, etwas besonders besetztes Gebiet. Eine Besetzung im klassischen Sinne nach Haager Reglement, Artikel 42 des Haager Reglements, setzt voraus, dass die feindliche Armee vor Ort ist und das Gebiet kontrolliert, weil sie eben gewisse Pflichten hat, die sie nur wahrnehmen kann, wichtige Pflichten übrigens, die sie nur wahrnehmen kann, die Besetzungsmacht, wenn sie auch vor Ort ist, nämlich beispielsweise für die öffentliche Ordnung zu sorgen, das ist in Artikel 43 des Haager Reglements auch so vorgesehen, ist wahrscheinlich die wichtigste Bestimmung überhaupt für Besetzungsrecht. Und eine Armee, die nicht vor Ort ist, wie sie seit 2005 nicht mehr war, die israelische, kann eben solche Pflichten nicht wahrnehmen. Deshalb keine klassische Besetzung, aber gemäß einer Doktrin, die eben auch vom IKK, vom Internationalen Komitee des Roten Kreuzes, eben stark gefördert wird, eine sogenannte funktionale Besetzung, eine etwas atypische Besetzung, atypisches Besetzungsrecht, kurz gesagt.
Gibt es irgendein anderes Beispiel dafür?
Nein, in diesem Sinne nicht, nein, in der Tat. Man hat allerdings solche Situationen, das darf ich sagen, auch schon im 19. Jahrhundert besprochen. Also es ist nicht etwas, was völlig neu ist. Allerdings hat man damals in der Völkerrechtslehre, es gab keine wirklich sehr einschlägigen Fälle, aber in der Völkerrechtslehre hat man das meistens verworfen. Das heißt, man hat gesagt, das ist keine Besetzung, Grenzkontrolle genügt nicht. Mittlerweile sind wir da ein bisschen weiter. Gaza und dieser ganze Konflikt Israel-Palästina seit 1948 mit dem Waffenstillstand Linie 49 ist fast in jeder Frage atypisch.
Wenn es ein atypisches Gebiet ist, dann gleich die nächste Frage. Im humanitären Völkerrecht geht es ja immer um die Frage, um was für eine Art von Konflikt handelt es sich da eigentlich. Es ist ja klar, also nachdem der Gazastreifen kein Staat im herkömmlichen Sinne ist, kann es kein zwischenstaatlicher Krieg sein, aber eine wirklich nicht staatliche Organisation ist nun die Hamas auch nicht im engeren Sinne, dass sie natürlich schon im Gazastreifen sowas wie Regierungsmacht ausgeübt hat und den Gazastreifen kontrolliert. Also was für eine Art von Konflikt nach humanitärem Völkerrecht haben wir denn hier eigentlich?
Glücklicherweise ist das gerade für die Anwendung der Kriegsführungsregeln nicht so relevant, weil im Gewohnheitsrecht sich das sogenannte Haager Recht eigentlich relativ weit angeglichen hat zwischen den beiden Konfliktarten, internationaler bewaffneter Konflikt und nicht internationaler bewaffneter Konflikt. Für Personen, die festgenommen werden, die interniert werden, macht es einen großen Unterschied. Für Kriegsführungsrecht wesentlich weniger. Was für ein Konflikt ist es, schwer zu beantworten, auch hier wieder atypisch und umstritten. Es gibt einen Teil der Lehre, die sagen, internationaler bewaffneter Konflikt aus verschiedenen Argumentationslinien. Die eine ist diejenige, die Sie jetzt gerade genannt haben, dass es sich um eine Art Quasi-Regierung handelt. Eine andere ist, dass sozusagen die Autorität, die Behörde, die palästinensische Behörde, die anerkannt ist als Regierung des Staates Israel, die Hamas in einem gewissen Sinne anerkannt hätte als Freiheitskämpfer für die palästinensische Causa, was ich nicht glaube, aber immerhin, wenn man das tut, dann käme es zu einer Art Verleihung durch die Regierung, eine Macht dort gegen Israel zu kämpfen und dann wäre man vielleicht trotzdem wieder in Palästina gegen Israel. Ich zweifle an all diesen Dingen. Für mich ist es eigentlich eher ein nicht internationaler bewaffneter Konflikt zwischen einem Staat und einer bewaffneten Gruppe, die eben keinen Staat repräsentiert. Die Autonomiebehörde ist, wenn überhaupt, diejenige, die den Staat Palästina repräsentiert, soweit er existiert, was die Generalversammlung der UNO ja mit großer Mehrheit auch sagt. Und Sie wissen ja auch besser als ich übrigens, weil Sie journalistisch tätig sind, dass zwischen der Autonomiebehörde einerseits und Hamas die Beziehungen nicht gerade gut sind seit vielen Jahren. Also dementsprechend keine Regierung auf der einen Seite, sondern eben eine bewaffnete Gruppe. Es gibt sehr, sehr unterschiedliche bewaffnete Gruppen in der Welt. Hier ist es eine, die ein Gebiet kontrolliert, aber das ist nichts Neues. Dass bewaffnete Gruppen Gebiete kontrollieren, ist im humanitären Völkerrecht vorgesehen. Das können Sie auch nachlesen im Artikel 1 Absatz 1 Zusatzprotokoll 2 zu den Genfer Konventionen, wo das geradezu eine Bedingung ist, damit das Zusatzprotokoll anwendbar ist, dass eben diese Rebellen, dass diese bewaffneten Gruppen einen Teil des Territoriums beherrschen. Und das macht sie noch nicht zu einer Regierung, somit kein zwischenstaatlicher Konflikt. Und wenn es nicht ein zwischenstaatlicher ist, ist es im Prinzip residual im humanitären Völkerrecht immer nicht international. Staat gegen bewaffnete Gruppe. Und deshalb sprechen wir auch nicht von Krieg. Ein Krieg ist für uns jedenfalls im Völkerrecht immer nur ein Konflikt zwischen Staaten. Weil Krieg eben auch Neutralität nach sich ziehen kann und so weiter. Das ist ein Rechtsbegriff, der viel komplexer ist, als die Leute sich das im Allgemeinen vorstellen, zumindest im rechtlichen Bereich. Wir sprechen hier von einem bewaffneten Konflikt und zwar von einem nicht internationalen bewaffneten Konflikt und das macht für uns einen Unterschied.
Nun hat Israel nach dem Angriff vom 7. Oktober sein Selbstverteidigungsrecht nach Artikel 51 der UN-Charta in Anspruch genommen oder tut das noch immer. Da gab es dann sofort wieder Stimmen, die gesagt haben, das kommt überhaupt nicht zum Tragen, weil es müsse sich um einen Angriff durch einen Staat handeln und das sei überhaupt nicht der Fall. Deswegen könne Israel sich darauf gar nicht berufen. Wie ist das?
Das ist auch eine sehr umstrittene Frage, inwiefern Selbstverteidigung geltend gemacht werden kann außerhalb einer zwischenstaatlichen Beziehung. Der Internationale Gerichtshof hatte im Gutachten über die Mauer 2004 festgestellt, dass Selbstverteidigung im besetzten Gebiet nicht geltend gemacht werden kann, zumindest nicht Selbstverteidigung zwischenstaatlicher Natur, Artikel 51 UNO-Charta. Man muss auch sagen, dass Artikel 51 der UNO-Charta tatsächlich auf zwischenstaatliche Beziehungen zugeschnitten ist, weil er spricht von Mitgliedern der Vereinten Nationen und das können nach Artikel 3 und 4 der UNO-Charta nur Staaten sein. 51 betrifft also wirklich vor allem die zwischenstaatlichen Beziehungen, nur wird immer wieder der Irrtum gemacht zu glauben, das sei das einzige Selbstverteidigungsrecht im Völkerrecht und das stimmt so nicht. Also es gibt schon auch andere Formen der Selbstverteidigung. Denken Sie zum Beispiel schon nur an die Selbstverteidigung der Blauhelme, die sich tatsächlich selbst verteidigen dürfen, wenn sie angegriffen werden und die unter einem internationalen Mandat sind. Also es gibt verschiedene Selbstverteidigungen. In diesem Einzelfall, den Sie jetzt nennen, der natürlich auch wieder kompliziert gelagert ist, ist meine Antwort, dass Selbstverteidigung geltend gemacht werden kann durch Israel, weil es eben gerade nicht, weil der Angriff nicht aus einem besetzten Gebiet im Sinne des Haager Reglements kommt. Sie müssen sich vorstellen, weshalb der IGH damals die Selbstverteidigung abgelehnt hat. Aus einem sehr logischen und eigentlich triftigen Grund. Und das sehen alle unsere Ideologen nicht, weil sie eben immer ideologisch argumentieren und sich nicht mal über die Rechtstechnik ein paar Gedanken machen. Dürfte für sie allerdings auch schwer sein, gebe ich zu, weil sie die Rechtskenntnisse nicht haben. Ein Staat kann ja auch nicht geltend machen, er sei auf seinem eigenen Territorium durch eine bewaffnete Gruppe angegriffen worden und er mache Selbstverteidigungsrecht geltend, nicht wahr? Sondern da werden Polizeimaßnahmen ergriffen und ähnliches mehr. Also wenn ein Angriff aus einem Bereich kommt, den ich beherrsche, dann ist nicht Selbstverteidigungsrecht angesagt. Selbstverteidigungsrecht ist immer Angriff von außen, nicht von innen. Und in einem besetzten Gebiet habe ich ja die Kontrolle, sonst ist das Gebiet gar nicht besetzt im Sinne des Haager Reglements. Also wenn ich keine Kontrolle habe über ein solches Gebiet, kann es gar nicht erst besetzt sein. Infolgedessen aus einem besetzten Gebiet können Sie keinen Angriff erleiden, der Ihnen ein Selbstverteidigungsrecht verleiht, sondern Sie erleiden Angriffe, bei denen Sie Polizeimaßnahmen ergreifen oder Maßnahmen innerhalb des Gebiets, das Sie kontrollieren. Selbstverteidigung ist immer, wenn der Angriff von außen kommt. Und weshalb kommt er von mir aus gesehen von außen, wenn er aus dem Grazer Streifen kommt? Eben gerade, weil es keine Besetzung ist im Sinne des Haager Reglements mit Präsenz vor Ort. Wenn Israel präsent wäre vor Ort, würde ich sagen, keine Selbstverteidigung, Polizeimaßnahmen, was auch immer, aber keine Selbstverteidigung. Aber in diesem Fall bestand ja keine Beherrschung des Grazer Streifens, also innerhalb des Grazer Streifens. Der Angriff kommt also von außen im Sinne des Völkerrechts und da kann man ein Selbstverteidigungsrecht geltend machen. Andererseits habe ich nicht das Gefühl, das sei Artikel 51 der Charta, weil es nicht zwischenstaatlich ist. Man muss also auf gewohnheitsrechtliche Regeln zurückgreifen, die allerdings auch umstritten sind. Das ist ganz klar. Diese Fragen sind umstritten, inwiefern ein Selbstverteidigungsrecht gegen bewaffnete Gruppen besteht. Haben Sie vielleicht auch schon nachgelesen. Aber wenn Sie da genau hinschauen, sehen Sie auch, weshalb es umstritten ist. Weil wenn eine bewaffnete Gruppe mich angreift aus dem Territorium eines Staates, der selbst nicht schuld ist, weil er diese bewaffnete Gruppe nicht kontrolliert und sie auch nicht gegen mich aufhetzt und ich Selbstverteidigungsrecht geltend mache, dann bedeutet das, dass ich bündig und kurz gesagt das Territorium des anderen Staates bombardieren darf. Beispielsweise bei Selbstverteidigung geht es ja um Gewaltanwendung. Dass man jetzt Gewalt anwendet gegen eine bewaffnete Gruppe, die mich angegriffen hat, bereitet keinen Völkerrechtler wirkliche Bauchschmerzen. Das Problem ist nur, das findet ja alles statt auf dem Territorium eines Staates, der, sagen wir mal, unschuldig ist, nicht wahr? Hypothetisch. Der Staat kann natürlich schon Komplize sein, dann ist es kein Problem. Dann wird mehrheitlich bejaht, dass Selbstverteidigungsrecht besteht. Wenn man also mit anderem Wort diesen Angriff dem Staat zurechnen kann, wie der Völkerrechtler sagt, wäre es kein Problem. Aber wenn man es ihm nicht zurechnen kann, dann stellt sich schon die Frage, nicht wahr? Nehmen Sie mal den Angriff auf die Twin Towers in New York 2001. Da sind Vorbereitungshandlungen durch Terrorgruppen in Hamburg geschehen, in Deutschland. Und da stellte sich dann schon die Frage, ob wenn die USA Wind gehabt hätten, sie jetzt einfach Hamburg hätten bombardieren dürfen, nicht wahr? Dass das nicht so klar ist und dass man da nicht einfach sagen kann, bombardiert mal überall in der Welt, wo Terrorgruppen sind. Die sind ja mittlerweile überall. Das sollte eigentlich, glaube ich, schon einleuchten. Hier stellt sich diese Frage allerdings nicht, denn die Angriffe erfolgen ja in einem Territorium, das gerade kontrolliert wird von dieser bewaffneten Gruppe. Und da gibt es nicht einen anderen Staat, der irgendwie unschuldig wäre, nicht wahr? Deshalb stellt sich unter diesem Gesichtswinkel von mir aus gesehen das Selbstverteidigungsrecht auch nicht als problematisch dar. Deshalb halte ich es in der Tat auch sehr sinnfällig, in einem gewissen Sinne intuitiv, nicht? Hält man ja dafür, dass solche Angriffe auch ein Selbstverteidigungsrecht nach sich ziehen könnten. Und das ist von mir aus gesehen auch die völkerrechtliche Position. Aber Sie sehen schon, meine Erklärungen sind relativ gewunden. Ich muss immer ausholen, weil es einfach keine einfachen Fälle sind. Es ist nicht der Angriff Deutschlands auf Polen, nicht wahr? Da brauche ich nicht mehr als einen Satz, um Ihnen zu sagen, ja, Selbstverteidigungsrecht, Punkt. Weil es ein Angriff ist zwischen Staaten, ein armed attack im Sinne des Artikel 51 der UNO-Charta. Aber in diesen Fällen, Palästina, Israel, ist alles kompliziert, möchte schon fast sagen, vergiftet und toxisch. Und das spiegelt sich dann auch in der rechtlichen Ebene wider.
Sie haben als Beispiel die Angriffe auf die Twin Towers genannt, den 11. September. Ein jüngeres Beispiel wäre zum Beispiel die Militäraktion, die internationale gegen den IS in Syrien zum Beispiel.
Richtig, ganz genau, ja. Da ist auch Selbstverteidigungsrecht geltend gemacht worden gegen bewaffnete Gruppen und das ist dann eben insoweit umstritten, als beispielsweise das syrische Regime ja nicht unbedingt Komplize war mit diesen Gruppen, denn es hat sie ja bekämpft, nicht wahr? Teilweise massiv, das waren ja islamistische Gruppen, also konnte man nicht sagen unable, unwilling oder harboring oder wie alle diese Kriterien heißen zur Zurechnung. Und deshalb ist das eben auch sehr umstritten geblieben. Es gibt da grosso modo zwei Schulen. Es gibt die klassische Schule, die der klassischen Auslegung des IGH zuneigen. Und die sagen weiterhin, Selbstverteidigungsrecht gibt es in solchen Fällen nur, wenn ein Staat angegriffen hat und man muss es ihm zurechnen können. Und das bedeutet mindestens, dass er in irgendeiner Form Komplize ist. Das kann natürlich auch geschehen unter Umständen dadurch, dass er willentlich nichts unternimmt gegen diese Gruppen. Das kann man Syrien allerdings auch nicht vorwerfen, nicht wahr? Und die andere Gruppe der Völkerrechtler, meistens westliche Völkerrechtler, halten dafür, dass es ein autonomes Selbstverteidigungsrecht gibt, meistens untermauert durch Argumente. Die Charta nennt den Angreifer nicht in Artikel 51. Sie sagt nicht explizit, es müsse ein Staat sein. Zweitens, die Praxis zeigt, dass man immer mehr in diese Richtung geht. Und drittens, Effektivitätsargumente. Man kann einem Staat nicht zumuten, angegriffen zu werden. Und dann einfach, ja, in den USA sagt man sitting like a duck, nicht wahr? Einfach da sitzen und die Schläge abkriegen und nicht reagieren. Und aus diesen Argumenten wird dann bejaht, dass man angreifen kann, wenn natürlich die Angriffe dieser bewaffneten Gruppe auch die Schwelle eines bewaffneten Angriffes überschreiten. Also nicht kleine Sachen, sondern es muss dann schon relativ massiv sein, dann dürfte man zurückschlagen. Und der unter Umständen unschuldige Staat hat dann einfach Pech, der nimmt dann die Bomben aus seinem Territorium entgegen. Das sind die zwei Schulen, aber es bleibt eine sehr umstrittene Frage. Sagen wir mal kurz so, im Westen dominiert jetzt immer mehr die etwas liberalere Auffassung, dass also Selbstverteidigungsrecht in solchen Fällen zulässig ist, unter Beachtung der Notwendigkeits- und Verhältnismäßigkeitsgrundsätze. Und in der sogenannten dritten Welt, Bessert-Gruppe der 77 in den Vereinten Nationen, sind natürlich jetzt schon viel mehr als 77 Staaten. Also die dritte Welt, sagen wir mal so, das klingt vielleicht noch etwas verständlicher, die sind in der Regel dagegen. Also die wollen dieses weitere Selbstverteidigungsrecht nicht anerkennen, weil sie sich meistens als Opfer solcher Operationen auf ihren eigenen Territorien fühlen. Nicht, dass sie nicht stark genug sind, gewisse Gruppen zu bekämpfen oder von ihnen abhängen, haben sie Angst, dass westliche Staaten das als Vorwand nehmen, um auf ihrem Territorium anzugreifen. Und da klingen dann neokoloniale beziehungsweise eben gewaltmäßige Fantasien an. Und da hat man Angst davor, auf dem eigenen Territorium solches gewärtigen zu müssen.
Kommen wir zurück zum aktuellen Krieg. Also selbst jene, die der Meinung sind, dass Israel natürlich das Recht haben müsse, sich da zu verteidigen gegen etwas, was, denke ich, doch unbestrittenermaßen einen bewaffneten Angriff dargestellt hat. Selbst da und da gibt es viele, die dann sagen, ja, Selbstverteidigung ist ja in Ordnung, aber, und dann fängt eben die, man fange die Zahlenspielereien sozusagen an, wenn man das mal ein bisschen abfällig so nennen möchte. Da wird dann gesagt, wir sind jetzt bei, weiß ich nicht, 24.000, 25.000 Toten, wobei da auch nicht in der Regel differenziert wird zwischen Kombattanten und Zivilisten, aber immerhin. Und da wird gesagt, also Selbstverteidigung ja, aber wenn so viele Menschen darunter zu Schaden kommen, dann kann man nicht mehr von Selbstverteidigung reden, dann sei das nicht mehr verhältnismäßig, wie immer gesagt wird. Was ist denn dazu zu sagen aus rechtlicher Sicht?
Ja, da ist schon mal eine gewisse Unterscheidung wirklich außerordentlich wichtig, die nicht gemacht wird. Sie stellen mir die Frage schon sehr genau, ich muss ein bisschen ausholen. Fragen der Verhältnismäßigkeit stellen sich doppelt. Sie stellen sich im Kriegsvölkerrecht, also im humanitären Völkerrecht, bei den sogenannten Kollateralschäden, das ist mindestens das journalistische Gedankengut beziehungsweise die Art, sich auszudrücken. Wir sprechen eigentlich technisch von Inzidentalschäden, weil das so im Protokoll steht. Aber ich werde jetzt auch mal Kollateralschäden sagen, weil das verständlicher ist. Das auf der einen Seite und andererseits gibt es die Verhältnismäßigkeit und natürlich auch das Notwendigkeitsprinzip im Rahmen der Selbstverteidigung. Im ersten Fall, zu dem Sie mich jetzt nicht befragt haben, kann ich einfach kurz sagen, kommt es auf die tatsächlichen Toten nicht entscheidend an, sogar eigentlich gar nicht an. Denn es geht immer nur darum, was der Kommandant geplant hat und was er erwarten durfte. Da ist das Zusatzprotokoll Nummer 1. Im zweiten steht diese Regel nicht, aber gewohnheitsrechtlich wäre es eben nicht internationalen bewaffneten Konflikt ganz gleich zu handhaben. Im Zusatzprotokoll Nummer 1 steht in Artikel 51 Absatz 5 Litera B, dass das entscheidende Kriterium eben die zu erwartenden Kollateralschäden sind, in einer gewissen Planung, also ex ante, nicht ex post, und der erwartete militärische Vorteil. Man wägt also gegenüber Hypothesen ab und nicht das, was dann tatsächlich geschehen ist, mit mehr oder weniger Glück oder Pech. Das gilt fürs humanitäre Völkerrecht, das wird von Journalisten immer wieder falsch gemacht, weil sie von den tatsächlichen Zahlen ausgehen und sagen, ja, das ist jetzt nicht verhältnismäßig oder scheint nicht verhältnismäßig. Aber auf die tatsächlichen Zahlen kommt es eben nicht an, weil die ein Kommandant einfach auch gar nicht wissen kann. Da kommt es auf zu viele Faktoren an. Bei der Selbstverteidigung hingegen, was wir jus ad bellum nennen, im Gegensatz zum jus in bello, kommt es sehr wohl auf die tatsächlichen Zahlen an, weil man dort das so vergleicht. Man wird sich sagen, ein Angriff, der x Tote verursacht hat und die Antwort verursacht 10, 20, 30 mehr Toten, 30 Mal mehr Tote, das sei dann nicht mehr verhältnismäßig. Hier kommt Israel dann in eine schwierige Situation, so viele Tote zu rechtfertigen unter dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz des Jus ad bellum, also der Selbstverteidigung. Ja, diese Zahlenspielereien sind da. Es geht bei der Selbstverteidigung immer darum, dass man keine Strafaktion startet. Selbstverteidigung ist Selbstschutz. Und zum Selbstschutz darf man eben nicht eine Situation zum Vorwand nehmen, um in einer viel gröberen Weise zurückzuschlagen, als das einerseits notwendig ist, um die eigene Sicherheit zu garantieren. Hier könnte man diskutieren, aber andererseits eben auch als die Verhältnismäßigkeit gebietet. Hier ist es also schwieriger für Israel. Im humanitären Völkerrecht ist es nicht so klar, ob diese vielen zivilen kollateralen Toten einschlägig sind für Verletzungen des Prinzips. Sie können es sein, man muss aber immer im Einzelfall analysieren und wir haben die Informationen nicht. Beim Jus ad bellum Selbstverteidigung sieht es so aus, dass die Verhältnismäßigkeit schwierig ist. Wenn Sie sich das anschauen, 2006 während dem Libanonkrieg hat man Israel ja genau das Gleiche vorgeworfen, nicht wahr? Selbstverteidigung vielleicht, kann man diskutieren etc., aber unverhältnismäßig. Und das scheint hier wieder der Fall zu sein. Der Gaza-Streifen ist auch da sehr besonders gelagert. Sie können eigentlich kaum angreifen, ohne sehr viele Zivilisten zu treffen. Einerseits, weil es ein großes Gefängnis ist, sagen wir mal, wo die Leute eben nirgendwo wirklich hingehen können. Andererseits sicherlich auch, weil die Hamas Schutzschilder und Ähnliches einsetzt und geradezu erfreut ist wahrscheinlich, wenn viele Zivilisten zu Tode kommen, weil das ihre Causa fördert. Und dementsprechend kommen dann eben relativ hohe Zahlen zustande. Noch ganz kurz eine Fußnote. Es gibt keine Kombattanten in diesem Konflikt auf Seiten Gaza, weil Kombattanten gibt es für uns nur im internationalen bewaffneten Konflikt. Das ist ein Status. Man müsste dann ausweichen und sagen, es sind Kämpfer. Das kommt schlecht an auf Deutsch. Das klingt so nach griechisch-römischem Kampf. Aber auf Englisch kann man das gut sagen. Wir unterscheiden auf Englisch dann zwischen Combatants, die den Status haben, auch sie werden Kriegsgefangene etc. Aber das gibt's nur im internationalen bewaffneten Konflikt. Und wir sprechen dann von Fighters im Gegensatz zu Combatants.
Ein typisches Beispiel, wie das dann gehandhabt wird, zum Teil auch von Organisationen, von denen man annehmen könnte, sie würden es besser wissen, möchte ich Ihnen bringen. Kurz nach dem Angriff von der Hamas am 7. Oktober, also schon knapp zwei Wochen danach, hat Amnesty International einen Bericht veröffentlicht, in dem sie davon gesprochen hätten, sie hätten, Originalzitat, vernichtende Beweise für Kriegsverbrechen Israels im Gazastreifen, und sprachen eben von unrechtmäßigen Angriffen auf zivile Gebäude. Und der Grund, die Begründung, warum sie zu diesem Urteil gekommen sind, hat gelautet, Amnesty International fand keine Hinweise auf die Anwesenheit von Kämpfern oder anderen militärischen Zielen, weil sie Tage nach den Angriffen auf ein paar Gebäude, um die es da ging, haben sie also Mitarbeiter hingeschickt, die haben sich dort umgesehen und haben niemanden von der Hamas entdecken können. Und daraufhin geschlossen, der Angriff war unrechtmäßig. Kann man das so machen?
Das ist zu einfach. Nein, man müsste natürlich schon vor Ort gewesen sein, als der Angriff ausgeführt wurde und besser noch vor Ort gewesen sein, als die Kommandanten geplant haben mit dem Wissen, das sie hatten zur Zeit des Angriffes. Also das ist dann relevant im humanitären Völkerrecht und man kann natürlich nicht im Nachhinein kommen und sagen, jetzt sehe ich nichts, das ist zu kurz. Also da braucht man mehr Information, ansonsten kann man keine gute Juristerei betreiben. Ich weiß nicht, warum Sie sich auf diese Äste hinausgelassen haben, vielleicht eben auch wieder aus ideologischen Gründen. Aber hier muss man schon sorgfältig arbeiten. Man muss genau hinsehen. Es kann Kriegsverbrechen gegeben haben. Es gibt kaum einen Konflikt ohne Kriegsverbrechen. Aber man muss sich das im Einzelfall anschauen. Das machen die Gerichte auch so. Meistens dauern die Verfahren jahrelang. Und da kann ich als Universitätsprofessor das nicht alles in ein paar Sekunden lösen, ohne die ganze Beweislage angesehen zu haben. Kurz gesagt, wofür die Gerichte Jahre brauchen, kann ich auch nicht besser in ein paar Sekunden machen. Ich darf noch hinzufügen, das ist ein technischer Fehler, der vielen unterläuft, immer wieder leider zu sagen, Israel begehe Kriegsverbrechen oder die Schweiz begehe einen Völkermord. Das ist natürlich jetzt eher ein Witz, nicht wahr? Aber einfach ein Staat macht irgendetwas und das ist technisch einfach unrichtig für den Völkerrechtler. Ein Staat kann keine Kriegsverbrechen begehen, weil im Gegensatz zum humanitären Völkerrecht, wo die Konventionen den Staat binden und infolgedessen Verletzungen des humanitären Völkerrechts durchaus Israel zurechenbar sind und da so Israel Verletzungen des humanitären Völkerrechts begehen kann, kann ein Staat eben rechtstechnisch keine Kriegsverbrechen begehen, obwohl das immer wieder und gebetsmühlenartig wiederholt wird. Kriegsverbrechen können nur Personen begehen. Das können Sie ansehen. Vor dem Internationalen Strafgerichtshof werden nur Personen angeklagt, nicht Staaten. Infolgedessen müsste man Kommandanten X oder Ministerpräsidenten Y oder irgendeine Person nennen, die ein Kriegsverbrechen begangen hat. Ein Staat kann technisch keine Kriegsverbrechen begehen. Ein Staat kann in diesem Sinne auch keinen Völkermord begehen. Er kann aber die Völkermordskonvention verletzen und unter Umständen dann eben auch das implizite Verbot, keinen Völkermord zu begehen, aber dann durch seine Organe wiederum. Also das ist natürlich eine nebensächliche Frage. Im Ernst, für Journalisten sind das alles Spitzfindigkeiten und Haare, die in vier gespalten werden. Aber für einen Juristen ist es halt eben schon wichtig, weil Verletzungen des humanitären Völkerrechts sind übrigens nicht gleich Kriegsverbrechen. Bei Kriegsverbrechen geht es immer auch um einen subjektiven Tatbestand, was man wusste und wollte. Das können auch nur Personen. Ein Staat kann nicht wissen und wollen per se, nicht wahr? Denn es gibt ihn ja als Person gar nicht. Es gibt ihn nur als Fiktion, als juristische Person. Also es ist mir schon noch wichtig, da ein bisschen aufzuräumen. Ich finde, man sollte schon ein bisschen sich kundig machen, bevor man Sachen rausposaunt. In dem Fall ist es subtil, aber wenn ich auf dem Schweizer Fernsehen, wie ich das wieder gehört habe, und das kommt immer wieder vor, da wurde letzten Freitag zum IGH eben gesagt, der Internationale Strafgerichtshof hätte dies und jenes getan. Diese ständige Verwechslung zwischen dem Strafgerichtshof und dem Internationalen Gerichtshof, also sozusagen zwischen der strafrechtlichen Seite Personen und der zivilrechtlichen Seite Staaten, weil beide Gerichtshöfe sich in Den Haag befinden, natürlich aber nicht mal im gleichen Gebäude. Das ist also schon wahnsinnig schludrig, das ist inakzeptabel, dass das immer noch und ständig durcheinander gebracht wird. Aber das ist so schwierig dann auch nicht wieder, ne, dass man das mal auseinanderhält.
Sie haben Den Haag und den Internationalen Gerichtshof schon angesprochen. Es gab eben am Freitag diese Anordnungen oder diese ersten Maßnahmen, die der Gerichtshof getroffen hat, also zur Erläuterung vielleicht, Südafrika hat einen Antrag darauf gestellt, dass der Gerichtshof wegen möglicher Verletzung der Völkermordkonvention sofort Maßnahmen zum Schutz der palästinensischen Zivilbevölkerung erlassen möge. Nun gab es am Freitag so eine erste, kein Urteil, wie es fälschlicherweise immer behauptet wird, aber zumindest hat das Gericht einmal zunächst erst sich selbst mal für zuständig erklärt. Das war ja auch nicht so klar, ob das Gericht diesen Fall überhaupt annehmen wird. Und jetzt wurden eben bestimmte Maßnahmen verordnet. Israel wurde aufgefordert, keinen Völkermord zu begehen und auch keinen zu keinem aufzuhetzen sozusagen. Was sagen Sie zu diesem Vorwurf des Völkermords? Das ist ja innerhalb dessen, was man so an Vorwürfen vorbringen kann, wohl der schlimmste, den man sich vorstellen kann. Scheint Ihnen das irgendwie plausibel zu sein, dass Israel da auf einen Völkermord an den Palästinensern aus ist?
Nein, das scheint mir nicht plausibel zu sein, aus dem einfachen Grund, also zumindest nicht im Völkerrecht. Gemäß innerstaatlichen Rechten kann es schon plausibel sein. Einige innerstaatliche Rechte, auch wir in der Schweiz, haben einen weiteren Genozidbegriff als im Völkerrecht. Da werden beispielsweise politische Gruppen auch als Schutzgruppen aufgeführt. Im Völkerrecht sind nur vier Gruppen geschützt, gemäß Artikel 2 Völkermordkonvention. Von 1948 und diese Gruppen sind nationale, ethnische, religiöse und rassische Gruppen und eben nicht politische Gruppen. Die Hamas ist eine politisch-militärische Gruppe, ist also insoweit nicht geschützt vor Völkermord. Also sie scheidet einfach schon aus der eigenen Konsistenz aus sozusagen, weil sie nicht eine Gruppe ist, die sich qualifizieren kann für Völkermord. Das heißt dann nicht, dass keine Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder Kriegsverbrechen begangen worden sind, aber Völkermord ist höchst unwahrscheinlich. Was Südafrika anführt, sind verschiedene Äußerungen von, sagen wir mal so, Scharfmachern, die gibt es immer wieder, die sich dann nicht gegenüber Hamas einzig und allein, sondern auch gegenüber den Palästinensern allgemein in einer Art und Weise äußern, die Völkermordszüge vermuten lässt bzw. offenlegt. Aber das sind einzelne Politiker, einzelne Knesset-Mitglieder, einzige Meinungsmacher in Israel. Die Regierungspolitik scheint im Moment ganz klar davon geprägt zu sein, dass man gegen die Hamas vorgeht und nur gegen die Hamas und nicht gegen die Palästinenser in allgemein, dass man keine Zerstörungsabsicht hat, also kein Dolus Specialis, wie das die Konvention verlangt. Kollateralschäden fallen dann auch nicht darunter, denn da wird ja ein militärisches Ziel anvisiert. Also nein, das ist höchst unwahrscheinlich, dass sie dort die ganz engen Tatbestandsmerkmale des Genozids verwirklichen können. Ich darf daran erinnern, dass der IGH in seiner Rechtsprechung außerordentlich restriktiv ist, also IGH, Internationaler Gerichtshof in Den Haag, außerordentlich restriktiv ist zu diesen Fragen. Er hat Völkermord im ganzen Bosnien-Konflikt beispielsweise nur gerade bei den Ereignissen um Srebrenica angenommen, übrigens auch das Jugoslawien-Straftribunal. Alle anderen Klagen über Völkermord hat es abgewiesen in diesen Fällen. Also sehr strikt. Es ist ein sehr strikt definiertes Verbrechen. Einerseits wegen den geschützten Gruppen, nur diese vier. Und zweitens wegen dem Dolo Specialis, also diese spezielle Absicht zu zerstören, die außerordentlich schwer nachzuweisen ist. Also hier würde ich sagen, nein, diese Tatbestandsmerkmale sind nicht erfüllt. Der IGH hat am letzten Freitag aber nur eine Verfügung erlassen mit einstweiligen Maßnahmen. Diese Maßnahmen erinnern Israel nur an seine Pflichten unter der Konvention. Da ist nichts Entscheidendes dazugekommen, mit Ausnahme der humanitären Hilfe. Dieser Paragraph geht in der Tat über die Genozidkonvention hinaus. Ansonsten hat der Gerichtshof einfach nur das erinnert, was in der Genozidkonvention steht, die Israel ja bindet, unabhängig vom Gerichtshof, und dementsprechend ist da nichts Entscheidendes dazugekommen. Einstweilige Maßnahmen werden in solchen Fällen immer verfügt. Da kümmert sich der Gerichtshof noch nicht um seine Kompetenz im eigentlichen Sinne, nur prima facie. Und er kümmert sich vor allem auch nicht darum, ob die Klage in irgendeiner Art und Weise wirklich fundiert ist. Das wird dann erst im Sachurteil, wenn es soweit kommt, beurteilt werden. Um eine Entscheidung geht es auch gar nicht. Diese Verfügung hat nur Verfahrenscharakter. Sie auferlegt natürlich gewisse Pflichten oder erinnert an gewisse Pflichten, aber sie untersteht nicht in irgendeiner Art und Weise einer Rechtskraft, formell oder materiell. Kann also jederzeit geändert werden, beispielsweise.
Ja, es wurde jetzt im Nachhinein dann immer, also fälschlicherweise haben ja viele schon behauptet, da sei ein Urteil gefallen und Israel sei jetzt des Völkermordes verurteilt worden oder wegen Völkermords verurteilt worden. Das stimmt natürlich nicht. Gleichzeitig, das, was da jetzt passiert ist, ist doch meiner Ansicht nach zumindest nicht irgendwie ein etwas fauler Kompromiss. Denn, also, wenn das Gericht irgendwas an dem Vorwurf ernst genommen hätte, dann wären die Maßnahmen oder die Schutzmaßnahmen, die er angeordnet hat, ja geradezu lächerlich. Umgekehrt, warum hat das Gericht nicht den Fall ganz einfach abgewiesen?
Weil es das in den vorsorglichen Maßnahmen nie tut. Denn um abzuweisen, muss man zuerst die Argumente der Parteien sich genau anhören, und die sind noch nicht da. Es sind ja noch keine schriftlichen Eingaben gemacht worden und so weiter. Das Verfahren zu vorsorglichen Maßnahmen ist ein Eilverfahren. Die ganze Klage wurde am 29. Dezember anhängig gemacht. Die Hearings, also die Anhörungen zu dieser Frage, waren irgendwann Anfang Januar. Ich weiß jetzt die Tage nicht mehr auswendig, nicht wahr? Und die Verfügung, nicht das Urteil, ist jetzt Ende Januar gekommen. Das heißt, sie haben innerhalb eines Monats alles tun müssen. Und da können sie natürlich nicht auf die inhaltlichen Argumente eingehen. Die Schriftsätze der Parteien werden erst in den nächsten Monaten kommen. Wenn der Gerichtshof das Gefühl gibt, ich lehne jetzt das einfach ab, so einfach mal so, weil es mir nicht passt, weil prima facie, es ist nicht ein guter Fall, dann wird er sich natürlich erst recht dem Vorwurf gefallen lassen müssen, dass er politisch urteilt. Nein, der Gerichtshof hat das getan, was er in diesen Fällen immer tut. Die Klage ist anhängig gemacht worden. Ich muss sie dementsprechend ernst nehmen. Da klagt ein Staat, nicht wahr? Ich muss den ernst nehmen, auch wenn ich nicht an das glaube, was er sagt. Es werden die einstweiligen Maßnahmen werden angeordnet. Das wird immer getan. Praktisch immer. Sie schauen sich die anderen Fälle an, Armenien, Aserbaidschan und so weiter. Und dann geht's weiter und dann sieht man, was geschieht. Man prüft dann die Sache ganz genau, nachdem man die Schriftsätze und die Pleadings der Parteien angehört hat. Und dann kann man ein Sachurteil fällen, nach Anhörung der Parteien, audiatur et altera pars, nicht? Man hört sich die Parteien an, urteilt nicht davor. Und dann kann man ein sachliches Urteil fällen, das auch fundiert ist. Übrigens, Israel ist nicht sehr zufrieden, angerufen worden zu sein als Völkermörder in diesem Fall. Besser als Verletzer der Völkermordskonvention im Sinne des Vorhergesagten, nicht wahr? Das ist immer ein Unterschied, ob man eine Konvention verletzt oder ob man direkt ein Verbrechen begeht. Aber ich glaube, im Grunde genommen sollte Israel eigentlich froh sein. Denn der IGH wird den Völkermordsvorwurf letztlich zurückweisen im Sachurteil. Kann gar nicht anders, wenn sie seine Rechtsprechung ernst nehmen. Und dann ist das doch eigentlich eher ein Vorteil für Israel. Die haben dann schwarz auf weiß, dass die höchste Gerichtsautorität der Vereinten Nationen gesagt haben, sie hätten keinen Völkermord begangen. Oder zumindest, es lägen nicht die nötigen Beweise dafür vor. Das ist doch eigentlich eher ein Vorteil für Israel.
Gut, aber ein Urteil wird ja dann, wenn überhaupt, dann erst in Jahren fallen, und bis dahin steht ja der Vorwurf dann trotzdem immer noch im Raum. Also politisch gesehen ist es natürlich trotzdem ein Schaden, nicht?
Ja, mag sein, aber der Vorwurf wäre sowieso gestanden, nicht wahr? Dass der Fall vor dem IGH anhängig gemacht worden ist von Südafrika, ändert daran ja nichts. Ja, das Urteil wird jetzt einige Jahre in Anspruch nehmen. Da muss man allerdings auch immer sagen, nicht der Gerichtshof verzögert diese Verfahren, sondern die Staaten, die immer wieder Fristen verlangen. Der Gerichtshof ist eigentlich, oder der IGH ist ein ganz bemerkenswertes Gericht. Es existiert seit den 20er Jahren, Vorgänger, und funktioniert tadellos im Grunde genommen. Wenn es nur auf den Gerichtshof drauf ankommt, dauert ein Verfahren nie mehr als ein Jahr. Das sieht man bei den Gutachten, wo es tatsächlich nur auf den Gerichtshof ankommt. Und da wird also schnell und sehr, die Staaten schätzen den IGH. Das funktioniert alles wie eine Uhr. Der Gerichtshof ist doch etwas konservativ. Er ist nicht weder ein Scharfmacher noch jemand, der sich da in irgendeiner Art und Weise auf die Äste hinauslässt und sich in irgendwelche politisch-ideologischen Aussagen hineinreitet. Solche Urteile gibt es vor dem IGH eigentlich überhaupt keine. Ist alles relativ solide.
Professor Kolb, dann danke ich, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich glaube, wir haben Sie lange genug in Anspruch genommen. Vielen Dank, dass Sie bereit waren. Und sehr geehrte Zuseher und Zuseherinnen, uns freut es natürlich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Auf Wiedersehen.
Eine Produktion von MENAWATCH, dem unabhängigen Nahost-Think-Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns. Eine Produktion von MENAWATCH, dem unabhängigen Nahost-Think-Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.